Hallo und herzlich willkommen zu Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute nur mit Matze.
Servus.
Und Micha. Tachien, weil Banks liegt leider krank im Bett. Von hier aus gute Besserung. Deswegen müsst ihr heute mal ohne unsere bessere Hälfte vorlieb nehmen.
Ach Gott, Männerrunde.
Genau, Füße auf den Tisch, Bier holen, der Nase popeln.
Stammtischthema Politik.
Oh nein, nein, nein. Nach gestern will ich nicht mehr. Politik nervt mich gerade. Aber ja, wir haben heute leider sehr viel Politik, weil Japan kriegt jetzt definitiv einen neuen Premierminister. Aber wir haben noch eine andere Sache, und zwar einen extrem großen Justizskandal, kann man das eigentlich schon fast nennen. Das wird uns heute hauptsächlich beschäftigen.
Ja.
Gar nicht schön. Aber natürlich, als allererstes haben wir Werbung für euch, denn wir wollen nochmal auf unseren Lieblingsshop Nagumi, japanische Lebensart, hinweisen. Der übrigens gerade wieder neue Süßigkeiten bekommen hat.
Yum, 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 yum. Das Wichtigste, das Allerwichtigste.
Ja, Süßigkeiten sind immer toll. Der hat jetzt Pokémon-Kekse.
Ich meine, das ist wenigstens was anderes als die Lebkuchen, die du überall im Supermarkt jetzt findest.
Ja, tatsächlich. Also ich habe ein Paket davon bekommen. Die sind echt lecker. Die sind richtig lecker. Aber auch neue Mochis dazu bekommen und neue Reiskräcker. Und die Reiskräcker sind der Hammer. Da konnte ich mich reinsetzen. Obwohl, da kann ich sie nicht mehr essen. Aber lecker sind sie trotzdem. Und man beißt sich dieses Mal nicht die Zähne dran aus. Da bin ich richtig happy drüber. Weil das hasse ich ja. Wenn du so Reiskräcker hast, beißt sie genüsslich rein und ouch.
Kann passieren. Das ja, ist wie echt. Zwergenbrot. Kannst du als Diskus benutzen. Als kleinen Wurfstern.
Das stimmt allerdings. Ja, auf jeden Fall können wir euch den Shop wirklich wärmstens ans Herz legen. Schaut mal rein unter japanischelebensart.de. Ach so, und mein persönlicher Favorit, Kalbis mit Geschmack.
Mm-hmm.
Ja, ich kenne sonst auch nur das Natürliche, aber nein, das gibt's auch mit Geschmack. Boah, ist das lecker. Ich meine, ich würde es jetzt nicht mehr trinken, weil Milch, ne? Aber mir wurde sehr lange davon vorgeschwärmt.
Na jo.
Jo, eben. Deswegen schaut mal rein. Wir wünschen euch viel Spaß und so weiter und so fort. Beschreibung wie üblich in der Podcast-Beschreibung. Beschreibung in der Podcast-Beschreibung ist auch gut. Siehst du, schon merkt man, hier fehlt eine Frau, wir reden Unsinn. Ich rede Unsinn.
Ja, gut, du bist derjenige, der ohne weiblichen Touch nicht zurechtkommt. Ja, 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 ja.
Ja, okay. Wir sollten anfangen. Also, tada, die Wahlen zum Vorsitzenden der LDP sind heute zum Aufnahmetag vorbei und wer hätte es gedacht, der ehemalige japanische Verteidigungsminister Shigeru Ishiba hat gewonnen und damit wird er am 1. Oktober auch Japans nächster Premierminister.
Jo, eingebaut, so ist das.
Ja, wer hätte das erwartet? Er hat sich in der Stichwahl übrigens durchgesetzt und zwar gegen Sanae Takaishi. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen erstaunt, dass Takaishi tatsächlich es zur Stichwahl geschafft hat.
Ja, die hat zum Ende hin einen großen Aufwind bekommen. Ne? Mhm. Und so einige Leute sind dann auch abgefallen. Die waren dann keine wirklichen Mitstreiter mehr, wie zum Beispiel der Koizumi. Der hat eher verloren. Aber Sanae Takaishi hat mit ihrer Politik ein bisschen Werbung gemacht und erfolgreich gewesen bei den Konservativeren. Ne?
Richtig. Man muss aber auch dazu sagen, dass Ishiba nur eine ganz knappe Mehrheit hat. Das kann ihn noch ganz schön um die Ohren fliegen, denn es gibt ja noch die Sache, dass das Oberhaus oder Unterhaus, naja, also Neuwahlen ausgerufen werden.
Ja.
Wahrscheinlich wohl im November. Und sollte da die LDP schlecht abschneiden, was jetzt nicht so unwahrscheinlich wäre, dann wird er keine stabile Regierung aufbauen können. Und das wird dann schwierig für Japan.
Uff, also natürlich können wir es nicht gebrauchen, wenn die Regierung handelsunfähig ist. Ne? Wenn es da wieder ein Hin und Her gibt. Das hat Japan aber schon mal gehabt in den letzten 30 Jahren, dass dann auch regelmäßig die Premierminister im Jahrestakt oder weniger sogar noch gewechselt sind und andauernd die Regierung neu aufgebaut wird. Das ist nicht hilfreich.
Ja, vor allem nicht in der aktuellen Situation, denn Ishiba hat einiges zu tun, ne? Hohe Inflation, es läuft jetzt auch nicht unbedingt gerade so gut mit dem Yen, auch wenn der Yen gerade nach seiner Wahl einen kleinen Schub bekommen hat, das ist aber trotzdem eher ein kleiner. Die Sicherheitsfrage steht da ganz groß mittlerweile im Raum und die LDP ist unbeliebt wie nie und das muss er halt alles lösen, da wünsche ich Ihnen jetzt schon mal viel Spaß bei.
Ja, also normalerweise müssten wir nicht sagen, ui, pass auch auf die Opposition, das ist normalerweise eher ein Papiertiger. Aber in der Opposition bewegt sich ja wenigstens etwas. Ne? Also ja. Es ist nicht so, dass sie schlafen, wie sie relativ oft gemacht haben in den letzten Jahren.
Richtig, dazu kommen wir dann gleich noch. Das ist tatsächlich so groß, dass es ein eigenes Thema ist.
Ja, also er hat viel zu tun.
Richtig, er hat verdammt viel zu tun. Er ist auch beliebt bei der Bevölkerung. Das könnte bei Neuwahlen tatsächlich helfen. Aber er muss jetzt halt in den nächsten Tagen erstmal zeigen, dass er wirklich Lösung anzubieten hat und zwar vernünftige Lösung und nicht so wie in der letzten Zeit, hey, ich habe eine Lösung. Ja, okay, aber dabei vergrößerst du dort nur noch das andere Problem. Das wird halt schwierig werden und insofern ist es halt fraglich aktuell. Also es wird in der nächsten Zeit sehr spannend. Er hat aber zumindest ein paar Sachen auf der Agenda, wo man sagen muss, damit würde er eigentlich für uns wahrscheinlich lächerliche Themen, aber in Japan sehr große Themen tatsächlich begraben, nämlich einfaches Beispiel, dass verheiratete Paare unterschiedliche Nachnamen führen dürfen. Dafür ist er tatsächlich. Gut, das ist immer noch die Frage, ob es sich bei den Konservativen in der LDP durchsetzen kann, aber ist es ja schon mal was. Außerdem plant er eine asiatische Version des Sicherheitsrahmens der NATO zu schaffen, um die Spannung zwischen Taiwan und China zu begegnen und auch um Russland natürlich im Zaum zu halten. Das muss man sagen, ist eigentlich auch mittlerweile bitter nötig tatsächlich, weil die Situation wird halt immer angespannter. Und er möchte natürlich auch die Verfassung ändern, damit die Selbstverteidigungsstreitkräfte da endlich mal drinstehen. Das tun sie ja aktuell tatsächlich nicht. Und dann so Sachen wie, dass er die Wirtschaft stärken will. Er muss allerdings auch ein ganz schwieriges Thema anfassen, nämlich ob es tatsächlich zu Steuererhöhungen kommt, um eben steigende Sozialausgaben finanzieren zu können. Oder halt auch mal vielleicht die Schulden zu senken. Das könnte ja auch helfen.
Ja, ja, selbstverständlich hat er noch mit dem zu kämpfen, was ihm die vorherige Regierung hinterlässt. Und das ist natürlich eine Menge.
Ja, da muss man aber auch zu sagen, das ist nicht nur die vorherige Regierung. Denn das auch Shinzo Abe hat ja einen extremen Trümmerhaufen hinterlassen. Und damit hatte ja auch Kishida die ganze Zeit zu kämpfen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber er hat zumindest jetzt einen Vorteil. Denn die Fraktionen sind ja so gut wie aufgelöst. Es sind ja nur noch 2 Stück da. Und damit ist keine Mehrheit zu gewinnen. Und damit hat er es ein bisschen leichter, weil einfach nicht mehr alle Konservativen komplett sich so dermaßen organisieren und halt Druck ausüben können. Das könnte es vielleicht ein bisschen einfacher machen.
Ja, was muss er tun, Klar, ich meine, die meisten Sachen, die er in seinem Plan stehen hat, sind logisch, sind klar, war schon vorher klar, dass es notwendig war. Da haben wir auch schon Bewegungen dazu gesehen, besonders mit den neuen Sicherheitspakten, die dann geschlossen werden, wo es auch immer mehr Richtung Europa, Japan sich ausrichtet, ne? Oder auch mit der, mit dem Verfassungsartikel Nummer 9, was sich seit 70 Jahren ein Thema ist, immer für die LDP. Also das ist alles okay. Das neue Sachen sind natürlich das Vertrauen in die Regierung, das eigentlich weg ist.
Ja, das ist wahrscheinlich auch das größte Problem von allen ist.
Ja.
Weil um das zu schaffen, müsste er tatsächlich die ganze LDP umkrempeln. Und wir müssen ja mal ehrlich sein, das wird nichts.
Nee, also
es gab ja jetzt schon wieder so ein paar kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass eine Fraktion seit 2007 eigentlich regelmäßig von der Vereinigungskirche bezahlt wird. Da gibt es auch schon fragwürdige Selbstspenden von Kishida, die aufgetaucht sind. Und ach, da zieht sich doch eher alles wie ein Rattenschwanz.
Man kann es auch versuchen, positiv zu sehen. Oh mein Gott, warum bin ich der Optimist? Aber ja, es ist im Moment so mies, dass auch mit Kleinvieh man einiges an Mist machen könnte. Ne? Also diese Themen wie die Namen bei der Heirat, ne, dass man unterschiedliche annehmen kann, das würde schon einiges bringen, wenn er das durchkriegen würde.
Ja, tatsächlich ja. Ich meine, er hat ja auch sehr viel Politikerfahrung, also er ist ja nicht erst seit gestern in der Politik. Man muss aber auch ehrlich sein, er hat auch keine Lösung für wirklich wichtige Probleme, wie zum Beispiel die Anhebung der Geburtenrate und so solche Spränzchen. Da ist einfach gar nichts. Und da kommt noch hinzu, im gesamten Wahlkampf wurden von allen, also nicht nur von Ishiba, ein ganz, ganz wichtiges Thema vergessen. Japans Schuldenberg.
Ja, ja, da guckt man lieber nicht hin in die Richtung, ne?
Naja, Nein, sollten wir wahrscheinlich nicht mal. Also er wird halt weiter auch unter Ishiba wachsen und wachsen und wachsen. Dass so eine gute Sache ist, ich weiß ja nicht.
Ja, also wir können keinen Reformer oder Revoluzer erwarten, aber naja.
Es wird sich sachte ändern, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja, also es wird ein paar kleine Änderungen geben. Naja, gucken wir mal. So, kommen wir mal ganz kurz zur Opposition, denn auch tatsächlich die Konstituelle Demokratische Partei Japans hat einen neuen Vorsitzenden gewählt und überraschenderweise ist es Yoshihiko Noda geworden, das ist ein ehemaliger Premierminister. Damit hat sich die Opposition ziemlich stark aufgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass er gewinnt.
Ja, Noda ist kein unbeschriebenes Blatt, der hat halt das Pech gehabt, in Anführungszeichen, dass er Premierminister war zu der Zeit, wo halt das Unglück mit Fukushima passiert ist. Und seine Handlungen danach waren halt überhaupt nicht belebt. Sie waren so unbelebt, dass, ja, das im Endeffekt seine ganze Regierungspartei gekillt hat.
Ja. Ja, gut, ich meine, okay, nicht jeder hat Erfahrung mit einem explodierenden Atomkraftwerk, ne? Also das müssen wir jetzt auch mal dazu sagen.
Es ist vielleicht nicht ganz fair, das zu sagen, aber er hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert zu der Zeit. Das heißt nicht unbedingt, dass der nutzlos ist als Politiker. Aber ja.
Richtig, also er hat aber auch tatsächlich ein paar Sachen geschafft. Also zum Beispiel gab es ja während seiner Amtszeit der Konflikt um die Senkaku-Inseln, die der Tokioker damalige Gouverneur dann gesagt hat, hey, ich kaufe die jetzt. und das hätte richtig explodieren können. Da muss ich sagen, hat er gut gegengehalten. Das hat er sehr, sehr gut gemeistert. Auch tatsächlich hat er es geschafft, die Erhöhung der Verbrauchsteuer damals von 5% auf 10% tatsächlich zu erklären. Und das muss man erstmal hinkriegen. Also,
ne? Ja, ich meine, er hat es durchgekriegt, auch wenn es nicht wirklich ihm ja Bonuspunkte bei der Beliebtheit gebracht hat.
Nein, das nicht. Aber also bei ihm kann man sagen, er ist ein sehr großer, sehr starker Realist. Er macht halt nicht so dieses, ja, komm, wir müssen ja die Bevölkerung beruhigen und so weiter, sondern hey, wir haben jetzt hier ein Problem und das muss jetzt mal gelöst werden. Und in manchen Dingen hat er da dann tatsächlich gar nicht so auf die Beliebtheitswerte geschaut. Das ist ja auch so ein Volkssport von Politikern, besonders von japanischen.
Ja.
Was man ihn auch ein bisschen ankreidet, ist halt, er hat ja zuerst den Atomausstieg Japans mitgefördert, hat aber gleichzeitig im Mai 2012 schon wieder gesagt, hey, wir werden stillgelegte Atomkraftwerke hochfahren und hat damit im Prinzip den Ausbau der erneuerbaren Energien bis abgewürgt. Ja, das war nicht so gut.
Ja, aber es ist wenigstens ein, darf ich das sagen? Er ist ein bekannteres Gesicht. Die Opposition war in letzter Zeit so zerstritten und wirklich zahnlos, ne, dass sie nicht viel ausgerichtet haben.
Ich muss aber auch mal ehrlich sagen, die japanische Politik hat gar nicht so viele extrem bekannte Gesichter. Also nicht so wie bei uns zum Beispiel.
Nee.
Ich meine, ne, wir haben ja, also selbst wenn sie im Parlament nichts zu melden haben, wenigstens auf Social Media sind sie ja aktiv wie die Weltmeister. Das hast du in Japan tatsächlich gar nicht so. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, denn eigentlich hätte ich mir tatsächlich einen jemand Jüngeren gewünscht. Der Noda hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Kasten. Ja, ich weiß nicht, also langsam so eine gewisse Verjüngung der Politik wäre vielleicht mal eine Idee.
Ja, diesmal halt nicht passiert. Auch beim Premierminister, dem neuen, haben sie den Ältesten sich genommen.
Naja, gut, 67 geht aber noch, ne?
Ja, natürlich geht das noch. Ja.
Also das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also da haben wir schon anderes erlebt.
Ja.
So, kommen wir mal zum anderen, in meinen Augen sehr erschreckenden Thema. Und zwar geht es um Iwao Hakamata. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Denn er wurde wegen Vierfachmordes 1966 zum Tode verurteilt und wurde jetzt tatsächlich freigesprochen in einem Wiederaufnahmeverfahren, das er angestrebt hat. Das hat Jahre gekostet, also schon vor über 9,5 Jahren hieß es, es muss ein Wiederaufnahmeverfahren her. Wurde aber blockiert dank der Staatsanwaltschaft, die ständig irgendwie Einspruch eingelegt hat. Und in dem Gerichtsverfahren wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Beweise gefälscht hat. Entschuldigung, nicht die Staatsanwaltschaft, sondern Ermittler Beweise gefälscht hat.
Ermittler, okay.
Ja, also zum einen wurde erstmal sein Geständnis erzwungen. Das kennen wir ja leider schon in Japan. Das ist ja auch so ein Volkssport von Ermittlern. Mit psychischem Druck und so weiter, solange bis dann halt eben die Aussage da ist, die passt. Aber es wurden halt auch Beweise gar nicht erst vorgelegt, wie zum Beispiel Kleidungsstücke, die gefunden worden sind. Und auch nachfolgende Analysen, die halt bewiesen haben, dass er die Tat gar nicht gemacht hat, so wie die Beweise das ursprünglich ausgesagt haben.
Ja, das ist eine Riesensauerei. Es ist nicht so, dass wir das nicht immer wieder mal hören in der ganzen Weltgeschichte, solche Probleme. Aber es ist halt systematisch. Ne? Es ist, zeigt die Probleme an, die das japanische Justizsystem seit Ewigkeiten hat. Ne? Man will einfach Tatsachen schaffen, sofort. Ne? Ja, und wenn man dann irgendwie gesagt, so haben wir entschieden, dann will man sich auch mit aller Kraft daran halten. Man will sich keine Blöße geben. Und das
aber
ist
in meinem
natürlich,
Land, das die Todesstrafe hat, ist das brandgefährlich. Denn hier sieht man, hier hätte es fast einen Unschuldigen erwischt. Und das ist kein Einzelfall. Es gab schon mal 4 Fälle insgesamt, also jetzt sind es 5, wo halt eben Todeskandidaten durch ein Wiederaufnahmeverfahren tatsächlich unschuldig wieder aus dem Gerichtssaal rausging. Bei ihm ist jetzt natürlich das Ding, er ist halt psychisch komplett zerstört worden. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, ist Schuld der Justiz.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, wenn du unschuldig für die Hälfte deines Lebens im Gefängnis sitzt und das Damoklesschwert über dir schwebt.
Über die Hälfte seines Lebens, wohlgemerkt, das hat ja 58 Jahre, war er ja Prinz.
Ne? Stimmt ja, 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 war.
Also das ist wirklich, wirklich, wirklich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinzu kommt, und das finde ich auch noch, ist eigentlich skandalös, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft kann Einspruch einlegen, ob sie es plant, weiß ich nicht, aber sie könnte noch Einspruch einlegen.
Uiuiuiui, ich meine, das ist ja auch ein öffentliches Thema und es ist garantiert nicht unumstritten. Ich weiß nicht, ob die Staatsanwaltschaft sich da wirklich unbeliebt machen würde, wenn sie da jetzt dagegen ist. Ich glaube, der allgemeine, die Stimmung ist eher auf der Seite von Ivao, nicht wahr? Ivao Hakamata.
Hoffen wir es mal, dass er jetzt tatsächlich endgültig freigesprochen gilt. Ich hoffe auch, er wird entschädigt. Das wird auch nochmal bestimmten Gerichtsverfahren geben, weil man ist ja immer sehr vorsichtig, was Entschädigungen angeht. Es ist aber auf jeden Fall so, dieser Fall zeigt halt, da läuft einiges schief. Und in Japan ist es auch gar nicht so einfach, wenn du einmal verurteilt bist, deine Unschuld zu beweisen. Also es ist halt wirklich so, er hat jahrelang dafür gekämpft, ein Wiederaufnahmeverfahren zu bekommen. Später hat dann seine Schwester den Kampf weitergeführt, als er nicht mehr konnte. Und immer wieder hat die Staatsanwalt dazwischen gegrätscht, weil sie einfach Recht behalten wollte. Und das ist wirklich hart. Und es gab damals schon sehr, sehr stichhaltige Beweise dafür, dass eben Beweise verfälscht worden sind. Also bei den Kleidungsstücken ist es zum Beispiel so, die wurden in einem Miso-Fass gefunden nach über einem Jahr. Und die hatten halt rötliche Farbe dran, wo man von ausgegangen ist, okay, das sind Blutflecken. Es waren aber keine Blutflecken, denn die würden ein Jahr in einem Miso-Fass gar nicht überstehen. Also sie bleiben einfach schlicht und ergreifend nicht rot. Und dann halt eben ein Geständnis durch psychische und physische Folter zu erzwingen, das ist sowas von unmenschlich. Aber trotzdem hat es ewig gedauert, obwohl diese Tatsachen bekannt waren.
Ja, das ist, ich weiß gar nicht warum, aber das, da hilft einfach, da fehlt einfach was. Da fehlt eine, wie soll ich sagen, wie nennt man das? Ein Kontrollmechanismus, nicht wahr?
Mhm.
Naja.
Definitiv. Und zwar ein unabhängiger Kontrollmechanismus. Und das ist halt wirklich, wirklich übel. Und das ist, wie gesagt, ja nicht der einzige Fall. Also zum Beispiel wurden zwei Männer 1967 zu lebenslanger Haft verurteilt. Und auch die haben Jahre gebraucht, um ein Wiederaufnahmeverfahren anzustreben. Und zwar haben sie das dann 1983 geschafft. Und auch da wiederum wurden sie dann freigesprochen. Das Ganze hat mehr als 27 Jahre gebraucht, weil halt die Staatsanwaltschaft ständig Einspruch eingereicht hat. Und anders als andere Länder, die halt nach solchen Fällen dann mal nachgucken, okay, was stimmt denn hier nicht? Passiert bei Japan jedes Mal gar nichts. Es läuft einfach so weiter.
Ich meine, wenn es nicht so einfach wäre, diese ganze Sache in die Länge zu ziehen durch Einspruch der Staatsanwaltschaft, dann wäre das auch früher so wirklich dann vom Gericht bestätigt worden, oder?
Ja.
Also die Gerichte in Japan funktionieren schon. Das ist nur irgendwie an anderen Ecken des Systems sind einfach Bremsen eingebaut, die die musste man auf jeden Fall mal überdenken.
Ja, also zum einen Ermittler, die halt Beweise fälschen können und Geständnisse erzwingen, und zum anderen die Staatsanwaltschaft, die einfach nicht einsieht, wenn sie verloren hat. Und die Staatsanwaltschaft ist nicht dafür da, ich sag jetzt mal, einen persönlichen Feldzug aus Ego-Mitteln zu führen oder weswegen auch immer, sondern sie ist dafür da, für Recht und Ordnung zu sorgen. Punkt, Ende, aus. Und das hier hat nichts mehr mit Recht und Ordnung zu tun. Es ist halt einfach auch so, dass, wie gesagt, dadurch, dass es kein Einzelfall ist, stellt sich halt die Frage, wie viele unschuldige Menschen sind eigentlich in Japan hingerichtet worden bisher? Denn die Geiseljustiz, also dass man zum Beispiel sehr schnell verhaftet wird, auch ja, wenn die Unschuld im Prinzip klar ist oder das gar nicht nachgeprüft wird, was dann eben jemand sagt, der gerade festgenommen wurde, das ist in Japan ein Riesenproblem. Also ein gewaltiges Problem. Da gibt es Stories über Leute, die einfach verhaftet werden, weil, ja, sie sind der Täter, bumm, fertig, aus. Für uns steht das jetzt fest, ist uns völlig egal, was sie sagen. Und dann sitzt man da und hat wirklich ein Problem, weil man weiß, dass man nichts getan hat. Man ist einfach nur in Visier der Fahnder geraten. Und die Anwaltskammer in Japan, die kämpft ja schon seit Jahren dagegen an, aber es ändert sich einfach nichts.
Es ist tatsächlich gegen das Prinzip des Rechtsstaates, wenn du für dein Ego oder für dein Ansehen oder um Effizienz oder Leistung zu beweisen, so etwas machst. Ja?
Ja.
So, weil es ist ja eigentlich so, dass man den Rechtsstaat überhaupt so entwickelt hat, dass die Gewalt geteilt ist, dass das Recht, Gewalt auszuüben, nicht in der Hand der Person ist, der Privaten. Ne? Hat man ja extra gemacht, weil das generell immer ausufert. Das ist nie relativ zu dem, was passiert ist. Das war in der früheren Zeit der Menschheitsgeschichte immer so, dass wenn irgendjemand jemanden beleidigt hat, hat er ihn gleich zu niedergeschlagen. Das Ehresystem, ne, hat nie funktioniert, hat immer wieder für Blutfäden und Unsinn gewirkt. Und die Idee von einem Rechtsstaat ist halt, dass das objektiv und kalt, ohne Gefühle und mit Vernunft und nach den Gesetzen läuft. Und das ist halt hier nicht wirklich dann gegeben, ne?
Richtig. Also es läuft halt komplett was schief und da müsste dringend mal gegengesteuert werden. Aber, tja, man will da anscheinend nicht ran. Warum auch immer, das verstehe ich bis heute noch nicht.
Ich meine, viele Anwaltskammern wollen ja schon daran, ne? Es gibt ja einige, die im Rechtssystem in Japan auch was zu sagen haben, die daran wollen. Nur der Einzige, der wirklich groß was ändern kann, wäre die Regierung, oder?
Richtig.
Hm.
Ja, das ist ein ganz, ganz hartes Thema und da muss sich dringend was ändern. Aber ich glaube, da werden wir wohl noch ganz, ganz lange warten. Weil Einsicht herrscht in der Regierung definitiv nicht. Aber weil wir gerade bei Einsicht sind, da haben wir ja noch einen Gouverneur von Hyogo, ne?
Oh mein Gott, das ist der Wahnsinn.
Ah, der Typ, der ist so fürchterlich. Also als allererstes erstmal, der Gute hat gerade mit einem Misstrauensvotum zu kämpfen, wegen Machtmissbrauchs. Das Misstrauensvotum wurde von der gesamten Präfekturversammlung angenommen. Also da waren sich mal ausnahmsweise alle einig, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. So, jetzt hat der Gute bis noch ein paar Tage Zeit, entweder die Versammlung auszulösen oder zurückzutreten. Und wenn er das halt nicht macht, dann verliert er sein Amt. Also es gibt auf jeden Fall Neuwahlen.
Ja.
Und jetzt hat sich der gute Mann doch glatt diese Woche hingestellt und sagte mal so ganz eiskalt, ach ja, wisst ihr, nö, ich werde mich auf jeden Fall zur Neuwahl stellen, denn meine Arbeit ist noch nicht vollendet.
Wow.
Das ist so meine Schnute, ey. Der Machtmissbrauch wurde bestätigt. Point. Ne, es gab eine interne Untersuchung. Da wurde bestätigt, jo, der gute Mann hat Machtmissbrauch betrieben. Der gute Mann hat erwartet, dass er zum Beispiel von Unternehmen aus der Präfektur Geschenke bekommt, um ihnen dann halt eben Zuwendungen zu geben. Und dann gibt es ja noch die Sache mit den Whitelist-Blower. Gut, da muss man jetzt dazu sagen, da ist er jetzt nicht alleine dran schuld, aber wie das abgelaufen ist, auch nicht ganz koscher. Und dann stellt er sich hin, ja, ich will auf jeden Fall meine Arbeit weitermachen.
Ich will auf jeden Fall noch mal kandidieren. Ich werde auf jeden Fall noch mal gewählt. Ne?
Richtig, ganz genau.
Wow, also ich würde ihm fast das zugute schreiben. Das ist fast schon etwas, was man bewundern könnte, wenn es nicht irgendwie so wirkt, als wäre Trump sein Vorbild.
Ja, es ist ein toller, also Realitätsverlust pur. Anders kannst du das nicht bezeichnen, tut mir leid. Das ist so, ich baue Scheiße, aber es ist mir völlig egal, weil ich bin im Recht und ich mache es trotzdem. Vor allen Dingen, er ist auch verdammt unbeliebt bei den Menschen in der Präfektur. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Präfekturversammlung ein Misstrauensvotum einfach mal ihm nach Nutz und Laune gestellt hat, weil die Nase ist schief oder so. Mhm. Sondern es gibt einen immensen Vertrauensverlust. Der ganze Fall hat für extrem Aufsehen und für extrem Unmut in der Bevölkerung gesorgt. Wie kommt der auf die Idee, dass er nochmal gewählt wird? Er hat vor allen Dingen keine Unterstützung von irgendeiner Partei.
Ja, ich weiß nicht. Selbst wenn dann die Wahl vorübergeht und er überhaupt nicht beachtet wird, weiß ich nicht, ob das dann an seiner Einstellung was ändert. Ja. Ich glaube, das ist bei dem schon eingebaut, dass der meint, er ist im Recht. Wird wahrscheinlich so bleiben.
Es ist wirklich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nee, da kann man eigentlich auch nur Kopf schütteln, aber das ist halt typisch Politik mal wieder. Das ist so, ich klebe aber am Stuhl und wenn sich der Sekundenkleber löst, dann bin ich nur kurz weg, um neuen Sekundenkleber zu besorgen.
Ja, Politik zieht halt öfters gewisse Sorte von Personen an, ne?
Ja, ich weiß, das erleben wir bei uns ja auch gerade live, überlassen wir mal unsere Sorte raus und darüber könnte man auch schon wieder Stunden reden.
Das müssen nicht unbedingt immer schlechte Eigenschaften sein, ne? Wenn jemand hartnäckig ist und sich nicht aus der Fassung bringen lässt, egal was passiert und einfach seinen Prinzipien und seinen Glaubenssachen treu bleibt, ne? Aber das ist halt so stur und so von allem, was außenrum ist, entfernt, was der da tut. Mhm. Das ist schon, ja, also wie gesagt, in bestimmter Art und Weise finde ich es wirklich der Wahnsinn. Finde ich es wirklich, müsste ich diesem Respekt zollen, wenn es nicht so total plemplem wäre.
Ja, wenn es nicht so total plemplem wäre, das ist natürlich das Problem.
Ja.
So, der Oktober steht vor der Tür. Dementsprechend haben wir heute übrigens auch noch unsere Monatsvorschau drin. Aber im Oktober ändert sich in Japan traditionell immer einiges. Darunter zum Beispiel, dass die Postgebühren um 30% steigen werden. Und zwar das erste Mal seit 30 Jahren. Also ein Standardbrief kostet künftig 110 Yen statt 84 Yen. Und Postkarten 85 Yen statt 63 Yen, sorry. Auch der Letterpack-Service für A4 Pakete bis 4 Kilogramm wird teurer. So, das ist natürlich jetzt für uns eigentlich völlig uninteressant. Wir verschicken nämlich in Deutschland. Und übrigens, bei uns wird es auch teurer.
Ja, bei uns ist das nichts Neues.
Nein, das ist tatsächlich, bei uns wird aber auch der Service immer schlechter. Das ist das große Problem wahrscheinlich. Übrigens, Props gehen raus an die DHL. Danke fürs Zerstören meines Paketes.
Boah.
Ich weiß immer noch nicht, wie sie es geschafft haben, aber es war eine reife Leistung. Aber immerhin, es kam wenigstens nach 6 Monaten an. Das muss man auch mal zugutehalten. Naja, jedenfalls ist es aber nicht die einzige Erhöhung, denn auch Lebensmittel werden wieder teurer. Wer hätte das erwartet? Rund 3000 Lebensmittel werden im Preis steigen, darunter auch viele Getränke. Denn die Getränkehersteller, darunter übrigens auch Coca-Cola, haben angekündigt, ihr den empfohlenen Verkaufspreis zu erhöhen und teils um mehr als 30%. Und das ist ouch.
Ja, ich habe da echt schon gehofft, dass es jetzt endlich mal wieder stagniert mit der Preiserhöhung bei den Lebensmitteln. Aber auch in Deutschland habe ich dann bei bestimmten Ecken und Enden gesehen, dass auf einmal Sachen wieder teurer werden. Besonders da, wo Zucker drin ist. Ist eh aus irgendeinem Grund Zucker wieder teurer geworden?
Die merken die Kuh noch, bis das Zuckerverbot kommt. Ich habe keine Ahnung.
Meine Güte.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich verstehe es ja selber nicht. Also das Ding ist halt, man argumentiert natürlich mit höheren Kosten für Rohstoffe und Verpackung. Jetzt müssen wir mal ehrlich sein, eine Kuh wird gemolken, wenn man sie melken kann. Und dass Unternehmen ihre Preise wieder senken, ist in der Regel eigentlich unwahrscheinlich. Das erlebt man ganz, ganz selten.
Ja, außer es existiert Druck, ne? Wirklich ja, Druck vom Markt.
Das ist es. Lassen die Preiserhöhungen ein bisschen nach, aber naja, es ist halt trotzdem immer noch ziemlich viel, wenn man jetzt das zum Beispiel mit Oktober letzten Jahres vergleicht. Das ist halt ouch. Übrigens, Umaido, ne, heißt der?
Umaibo.
Umaibo, danke. Wird jetzt übrigens auch wieder teurer, ne?
Der kleine
ist auch hart. Das ist schon die zweite Preiserhöhung. Da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, holla die Waldfee.
Ja, warte mal, von 10 auf 12 Yen und jetzt auf 14 Yen, das sind dann irgendwie schon 40% Preiserhöhung.
Das ist ja immer noch das, das ist schon
so ein Pfennigbetrag, ne? Weil es halt so ein kleines Mini-Snack-Ding ist, aber trotzdem, prozentual ist es heftig.
Ja, vor allem, weil man ja eigentlich vor 2022 nie eine Preiserhöhung hatte seit 1970. Also es ist auch so, ups, das ist sogar ein Newswert gewesen. Was auch teurer wird, ist die Zuzahlung bei patentfreien Generika werden steigen. Und zwar, wenn die Markteinführung 5 oder mehr Jahre zurückliegt. Und das betrifft 1095 Medikamente. Patienten müssen wahrscheinlich 25% mehr bezahlen.
Boah, ja, klar. Das merken wir ja auch, ne, dass wir mehr zahlen müssen für Gesundheit. Es ist blöde. Und es ist wirklich auch teilweise gefährlich. Die Belastung ist einfach sehr hoch im Moment. Ne?
Sie wird halt immer größer. Das ist das Schlimme. Das ist leider in Japan wie auch in Deutschland nicht anders, weil erstmal die Politik erhöht immer ständig irgendwas, was wirklich wehtut. Und auf der anderen Seite sind ja auch die Unternehmen, die dann halt ständig erhöhen. Und tja, ganz unten wird die Tasche halt immer leerer, weil Japan hat leider den gleichen Volkssport, wie wir hier in Deutschland haben. Es gibt vermögende Menschen, aber den greifen wir mal lieber nicht tiefer in die Tasche. Die könnten ja böse werden, ne? Und die haben Macht und das ist nicht gut. So, was sich ebenfalls ändert, ist mehr Kindergeld für alle. Denn die japanische Regierung ändert die Einkommensgrenze für Kindergeld. Das heißt also, mehr Menschen haben Anspruch drauf.
Ja, okay, das ist in Ordnung. Ja. Aber es muss auch irgendwo herkommen. Ich meine, wir reden ja immer da dauernd drüber, wie die Regierung Schulden macht, ne? Und es kommt nicht durch die Steuereinzahlungen wieder rein. Ich meine, die Einnahmen durch die Steuern sind immer gut gewesen in den letzten paar Jahren, aber das reicht nicht aus.
Nee, tatsächlich hat man noch immer kein Primärdefizit erreicht, oder wie das heißt.
Das Saldo, meinst du?
Saldo, genau. Ja. Das heißt also, die Einnahmen und die Steuereinnahmen sind auch ein bisschen sehr unterschiedlich, vorsichtig ausgedrückt. Aber wie finanziert man das? Ganz einfach, es kommt den nächsten Nachtragshaushalt.
Jo.
Und das Geld nimmt man dann einfach mal wieder aus dem üblichen Pool. Ist ja nichts Neues. Außerdem steigt das Kindergeld übrigens auch.
Okay.
Und zwar auf 30.000 Yen, circa 186,27 Euro. Und es wird künftig 6-mal im Jahr ausgezahlt.
Also öfters.
Mhm, genau. Okay. Es gibt halt mehr. Ich meine, das ist bitter nötig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen auch eine, ja, eigentlich positive Änderung tatsächlich. Man will natürlich damit ein bisschen die Geburtenrate anheben. Das ist aber wieder so ein Ding. Dazu kommen wir gleich auch noch. Wird wahrscheinlich wieder nicht so gut klappen. So, was sich ebenfalls ändert, ist, dass der Mindestlohn steigen wird. Und zwar in allen 47 Präfekturen schrittweise im nationalen Durchschnitt auf 1.055 Yen, also 6,55 Euro die Stunde. Das sind 51 Yen mehr als im Vorjahr. Aber dieses Mal ist was anders, denn viele ländliche Präfekturen haben angekündigt, dass der Mindestlohn stärker als sonst steigen wird, um eben die Abwanderung der Bevölkerung in Großstadtgebiete, allen voran Tokio, wo der Mindestlohn nämlich am höchsten ist, tatsächlich steigen zu lassen.
Ja, ich meine, wir hatten ja schon so Expertenmeinungen und Umrechnungen, dass man eigentlich das auf 1500 Yen erhöhen sollte. Ja. Ne? Aber das wird sich wohl nicht durchsetzen. Ne? Es wird immer noch schrittweise vorangehen, ganz kleinen Schritten.
Das ist es. Also 1500 Yen auf gar keinen Fall. Aber zumindest haben diese Präfekturen schon gesagt, Leute, wir müssen ein bisschen mehr erhöhen. Also sie haben das Problem zumindest erkannt, weil ist auch ein bisschen doof, wenn er alles abwandert. Denn irgendwann wandern auch die Betriebe ab, weil sie einfach keine Arbeitskräfte mehr haben. Tada!
Ja, will man nicht.
Ja. Das ist es eben. Außerdem startet ein Impfprogramm gegen das Coronavirus für ältere Menschen. Die müssen dann umgerechnet 43, 46 zuzahlen. Jüngere Menschen können sich halt auf eigene Kosten impfen lassen, aber zumindest startet halt wieder ein neues Impfprogramm. Das wird auch bitter nötig für den Winter sein. Weil was immer auch gerade hier in Deutschland umgeht, es ist kein Spaß. Ja. Und also es wird wieder im Prinzip einiges teurer, außer halt eben ein bisschen mehr Mindestlohn und ein bisschen mehr Kindergeld.
Ja, also gibt es Subventionen dafür für alle ab 65 Jahren.
Genau.
Das ist natürlich wieder fast 30% der Bevölkerung. Ne? Mhm. Ist halt sehr viele ältere Leute in Japan und da ist es wirklich notwendig, dass sie geimpft sind.
Ja, es ist dringend notwendig. Ich meine, allgemein kann eine Impfung bekanntlich nicht schaden. Und nein, es wächst an kein Horn aus dem Kopf oder irgendwie sowas.
Die Mathe ist so dermaßen Hammer, sage ich dir. Ne, die Chancen, dass du irgendwie Schaden von der Impfung bekommst, irgendwie 1 zu 10 Millionen. Und wenn du das umrechnest, wenn du dich nicht impfen lässt, die Chancen, dass du dir Corona oder eine heftige Grippe einfängst, irgendwie so 1 zu 1000. Ja. Also, es ist kein Vergleich. Also niemand geht mit diesen mit diesen Chancen irgendwo Glück spielen. Nicht mal um ein Centstück.
Also ich meine, mich hat es ja jetzt auch erwischt gehabt. Ne? Die letzten zwei Podcasts saß ich ja hier auch fröhlich krank in der Ecke. Mit einer ziemlich kaputten Stimme. Heute hat es halt Banks erwischt. Die liegt ja auch mit der Grippe im Bett oder irgendwie so in dem Dreh. Ich höre aus allen Ecken, krank und so weiter und so fort. Und ich meine, ja, ist nicht schön. Also, überlegt's euch. So. Aber das Thema, was wir noch ansprechen wollten, ist die Sache mit der Erhöhung der Geburtenrate. Ja, also man möchte halt mehr Kindergeld zahlen, um eben die Geburtenrate anzuheben. Das Problem ist jetzt allerdings, dass immer mehr Paare in Japan maximal ein Kind wollen. Und das nicht nur wegen der hohen Kosten. Das heißt also, eine Erhöhung des Kindergeldes hilft den Menschen da erstmal gar nicht. Das kommt da gar nicht an. Denn es ist nicht tatsächlich so, dass der häufigste Grund natürlich die teure Betreuung und Erziehung ist. Das ist klar, weil das kostet wirklich Unsummen. Auch eine Geburt in Japan ist ja gerade das günstigste der Welt. Aber vor allen Dingen sind physische und psychische Belastungen sowie die Unvereinbarkeit mit dem Lebensstil mit die Hauptgründe.
Ja, man hat halt nicht besonders viel Zeit fürs Leben in Japan, wenn man viel arbeitet, ne?
Richtig.
Und mit dem Alltag sich irgendwie durchschlagen möchte und dann will man halt nicht alles dem Kind opfern.
Einmal ja eben klägliche Freizeit. Also man kann ja in Japan sagen, sind die meisten ja eher so Wochenend-extrem-Freizeit-Genießer oder irgendwie so. Also was sie da teilweise am Wochenende vom Programm abhetzen, das ist echt der Wahnsinn. Ja. Weil unter der Woche geht's halt nicht. Und das ist natürlich jetzt so ein Ding, weil es gibt ja immer mehr Doppelverdienerhaushalte, also sprich Mann und Frau, die arbeiten gehen. Und da rächt sich das Ganze jetzt wirklich, weil wenn beide arbeiten, ja, wir sollen das Kind erziehen. Die Katze? Das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe auch keine Katze gesehen, die schafft, ein Kind zu erziehen.
Ich meine, es gibt clevere Katzen, aber wenn eine Katze ein Kind erziehen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein Rowdy, wird bei rauskommen.
Ja. Ja.
Ja.
Oh Gott, erzieh bitte nie ein Mädchen. Oh, weia. Das wäre übel. Das wäre ja noch schlimmer als. Nein, das sage ich jetzt nicht. Aber es war übrigens so ein Scherz. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Es ist halt wirklich ein Problem, weil eben einfach auch die Kinderbetreuung natürlich hinterherhinkt. Also sprich, nicht für jeden ist ein Platz da. Und selbst dann ist es teuer.
Hm. Ja,
so, blöd.
Das ist halt, ja, ist ein Trend, der auch bei uns zu sehen ist. Weniger Kinder, ne, ist auf jeden Fall beliebter. Man will sich nicht unbedingt so oft und so viel davon aufersetzen, weil man hat auch ein bisschen Angst, ne? Es ist nicht einfach so, dass mit den Zukunftsängsten zu vereinbaren. Viele Leute denken einfach mehr drüber nach, ne? Machen sich mehr Gedanken. Da wird nicht einfach so, Familie, Kinder, let's go, und nicht kein einziges bisschen drüber nachgedacht. Das ist nicht mehr.
Ja, weil es gibt ja natürlich Zukunftsängste. Also das erleben wir hier ja momentan auch. Wir kriegen ja in Deutschland ständig super schlechte Nachrichten. Konjunkturscheiße, Firmen wandern ab, gehen pleite, was weiß ich. Also es gibt ja eigentlich keine guten Nachrichten mehr, wenn man es genau nimmt. Politik am Streiten, mal wieder ein Skandal, dumme Opposition, Nazis, bla, sülz, blub. Haben wir alles momentan so richtig schön Wulz. Okay, jetzt streichen wir mal die Nazis. Die haben wir jetzt in Japan nicht so laut krakeln. Gibt es auch wohlgemerkt. Gibt auch sowas wie Querdenker, Deppen da drüben und so weiter. Aber okay, wie gesagt, sind Gott sei Dank auch relativ leise. Aber der Rest, den haben wir in Japan auch. Das ist genau dasselbe. Weil dadurch, dass die Preise ständig steigen, dadurch, dass die Politik unfähig bisher war, etwas zu unternehmen, sie hat ja nichts unternommen, dadurch, dass man ständig nur irgendwelche Skandale vor der Tür hatte und im Prinzip alle immer nur ins gleiche Wasser geblabbelt haben, weil das ist ja so ein Einheitsbrei, der dann in den letzten Monaten erzählt worden ist von allen Politikern, ist halt eine unglaubliche Unsicherheit da. Und wenn die Politik keine Stabilität gibt, ja, dann ist das ganz, ganz böse für die Menschen. Denn die Menschen brauchen die Stabilität. Und das ist halt auch so ein Problem, was wir hier in Deutschland haben. Wir haben aktuell null Stabilität. So, und das Problem ist, dass dadurch natürlich Zukunftsängste entstehen, weil kann ich mir meinen Lebensstil noch in, weiß nicht, 5 Jahren zum Beispiel leisten. Aber wenn du ein Kind hast, musst du ihn dir leisten können. Also zumindest muss das Kind versorgt sein.
Ja.
Und die Angst ist verdammt groß. Bei einem Kind vielleicht noch einfacher. Mit 2 Kindern wird es aber schon ein bisschen kritischer.
Ja, da wird's heftig.
Richtig.
Es gibt so viele Probleme, wo ich der Regierung zutraue, dass sie da was gut machen kann, dass sie da was lösen kann. Wie zum Beispiel, wir haben letztes Mal drüber geredet, über die staatliche Dating-App, ne?
Mhm.
Ich kann mir gut vorstellen, dass aus irgendeinem kleinen Wunder in Japan auf einmal die Dating-App zu dem besten Ding seit geschnitten Brot wird oder seit gekochtem Reis und jetzt auf einmal heiraten in gigantischen Massen einspüren und die verdammte Einsamkeitsproblem gelöst werden könnte. Aber das heißt nicht unbedingt, dass dann das Geburtenproblem gelöst wird, weil halt der Hauptteil von den Leuten nicht mehr als ein Kind, wenn überhaupt, haben möchten.
Richtig. Ja. Und jetzt das ganz Lustige an der ganzen Geschichte. Die aktuelle Umfrage, die hier gemacht worden ist, extra, um eben die Leute mal ein bisschen danach zu fragen, ist absolut grundsätzlich zu dem, was die japanische nationale Fruchtbarkeitsstudie 2021 ergeben hat, also sprich die letzte. Hm. Denn da war es so, Paare wünschen sich nur 2,25 Kinder und planten tatsächlich 2,01 Kinder. Übrigens, wie die Kommazahlen zustande kommen, keine Ahnung, Kind vielleicht nur ein Bein oder nur ein Arm oder so. Natürlich nicht, ist klar. Aber das ist also das extreme Gegenteil zu dieser Umfrage. Und da merkt man halt, wie sich das in den letzten Jahren geändert hat.
Mhm.
Ganz massiv sogar. Und dazu kommt noch ein anderer Punkt. Nämlich, Kinder sind unbeliebt. Japan ist auch nicht unbedingt gerade das kinderfreundlichste Land der Welt. Da wird mal schnell gemeckert, wenn das Kind mal ein bisschen zu laut ist. Und ich meine, Kinder haben keinen Abschaltknopf. Und das ist halt auch so eine Sache, wo man sagt, ja, das will ich mal lieber nicht riskieren.
Ja, das ist aber auch so ein selbst sich auffressender Rattenschwanz, mhm. Weißt du, das ist so ein Teufelskreis. Wenn nicht genug Kinder da sind, ist die Gewohnheit an Kindern nicht da und dann hat man halt gleich die Schnauze voll von Kindern.
Das geht gar nicht recht schnell.
Es funktioniert nicht.
Ja. Zugegeben, Kinder können nerven, ja, aber naja Gott, wir waren auch mal jung.
Klar.
Und ich glaube, wir haben auch ordentlich genervt. Hey, ich meine, wir nerven jetzt auch noch mit unserem Java-Portal. Grins. So, anderes Thema. Japan ist nicht mehr ganz so stark in Asien unterwegs. Denn Japan ist im Asia Power Ranking Index 2024 auf Platz 4 gefallen nach Indien. Zum allerersten Mal. Ja. Grund dafür ist der schwindende wirtschaftliche Einfluss, weil einfach Technologien, in denen Japan führend war, Chips zum Beispiel, war ja jahrelang Japan führend, ja im Prinzip kaputt gemacht wurde, ne? Muss man ja mal so sagen. Und auch außenpolitisch ist das nicht ganz so gut gelaufen, denn tatsächlich war Japan außenpolitisch unter Shinzo Abe stärker unterwegs, man mag es kaum glauben.
Ja, es ist so, dass Japan schon in seinen klassischen Industrien eingebüßt hat, ne?
Ja.
Ein Grund ist sehr ähnlich dem unseren. Ihre Automobilindustrie steht nicht so toll da.
Ja, die hat ja genau wie wir auch den Elektro total verpennt.
Genau. Das tut sehr weh. Und dann logischerweise, es ist nicht nur die Schuld einer daran, dass die Außenpolitik etwas schwächer ist. Wir haben ja eigentlich Kishida für seine Außenpolitik öfters mal gelobt als andere. Es ist einfach, die Lage im asiatischen Raum ist halt so unsicher. Und richtig. Da wirst du automatisch runtergestuft.
Dazu kommen wir gleich noch. Ist klar, China ist übrigens im Weiteren auf Platz 1. Wer hätte das erwartet? Aber es ist halt so, Japan hat in einigen Sachen nachgelassen und dass man damals im Prinzip die Chipindustrie, ich will jetzt nicht sagen kaputt gemacht hat, aber zumindest ziemlich verkümmern lassen hat, das war ein fataler Fehler. Das versucht man ja gerade übrigens auch wieder zu beheben, aber das kostet ja Unsummen.
Das kostet vor allem sehr viel Zeit. Das hat die ganze Welt verschlafen und alles hat sich auf Taiwan und Südkorea konzentriert. Das war extremst. Und haben ja jetzt in der Pandemiezeit haben wir das alle so richtig heftig gemerkt, wo es diesen Mangel gab, den Chip-Mangel, ne? Und dann haben sie angefangen zu investieren, aber diese Investition, das dauert halt, das dauert mindestens 5 bis 6 Jahre, bis überhaupt die Fabriken stehen, ne?
Ja, noch dazu kommt ja auch noch, der ganze Chipmarkt ist momentan total durcheinander. Siehe Intel mit seinen riesigen Schwierigkeiten.
Oh ja.
Und so weiter. Das ist so ein Chaos aktuell. Aber na gut, was willst du machen? So, jetzt kommen wir mal dann ein bisschen zu einem, ich weiß nicht, ob ich das eigentlich komisches Theater nennen soll, ich habe keine Ahnung, aber ich finde, es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Also, fangen wir mal an. Diese Woche ist ein russisches Flugzeug dreimal im japanischen Luftraum eingedrungen, was dazu geführt hat, dass Kampfflugzeuge aus Japan gestartet sind und das allererste Mal mit Leuchtraketen in Richtung russisches Flugzeug geballert haben. Ist natürlich gar nicht toll, weil man ist davon auch nicht unbedingt gerade sehr erfreut, denn hallo, unser Luftraum, geht's euch noch zu gut oder was? Und dementsprechend ist man natürlich auch wahnsinnig besorgt.
Ja, tatsächlich ist es so, dass so Provokationen mit Luftraum ein Gang und Gäbe sind und seit Jahrzehnten sehr regelmäßig passieren. Aber halt, da wird trotzdem immer noch aufgepasst, dass man es im Rahmen hält. Das war hier nicht gegeben, ne? Die sind da wie in Kindergarten, rein und raus.
Ja, warte, der Kindergarten wird gleich noch größer. Also jetzt erstmal dazu ist es halt so, dass Japans Verteidigungsminister sich jetzt sehr besorgt über die jüngste Verletzung des Luftraums durch China und Russland überhaupt des territorialen Verletzungen geäußert hat, weil sie einfach sagen, also langsam machen uns die militärischen Aktivitäten der beiden Länder in unserer Region hier wirklich gewaltige Sorgen. Und tatsächlich ist es so, in der Region brodelt es. China hat ja diese Woche zum allerersten Mal wieder eine Langstrecken- oder Interkontinentalrakete getestet. Tatsächlich mal angekündigt, ganz, ganz selten für das Land. Das ist natürlich alles andere als gut. Nordkorea hat ja auch wieder ein paar Raketen losgejagt. Das ist gut, das ist jetzt nichts Neues, machen die ja ständig. Kim, hier hat mal wieder einen Knopf gefunden. Aber auch Russland und China arbeiten militärisch immer mehr zusammen. Also wir hatten ja jetzt, ich glaube letzte Woche, dass da so ein chinesischer Zerstörer mal eben ganz gemütlich durch Japans Gewässer getuckert ist. Eben um mit Russland eine Übung abzuhalten. So, und jetzt kommen wir zur Gegenseite. Ein Tag später hat Japan nämlich ein Zerstörer durch die Taiwanstraße gejagt, also sprich durch die Meerenge zwischen Taiwan und China. Das wiederum fand China natürlich nicht witzig und jetzt kommt's, China hat genau das gleiche gesagt, was Japan gesagt hat. Wir sind sehr besorgt über die militärischen Aktivitäten.
Ja, also das ganze Säbelrasseln und Provozieren ist an sich nicht unbedingt ein Anzeichen davon, dass die Leute sich an den Kragen wollen. Das ist eigentlich etwas, was allgegenwärtig ist. Nur es hat halt so dermaßen zugenommen, dass damit auch logischerweise die Gefahr davon auch zunimmt. Weil es kann immer mal schief gehen, ne? Kann immer mal blöd laufen. Kann immer mal durch einen Unfall ein Flugzeug auf einmal abstürzen oder irgendwas beschädigen beim anderen Territorium. Was überhaupt, was ein richtiges Skandal auslösen könnte, ne? Und ja, ich meine, guck dir mal Russland an, ne? Irgendwie dann bis Ende der 90er hat es vielleicht 2 oder 3 Mal mit nuklearer Vergeltung gedroht, ne? Mittlerweile hat es in den letzten 5 Jahren irgendwie 60 bis 70 Mal mit nuklearer Vergeltung gedroht.
Ja, letzte Woche ja auch wieder, kennt man ja.
Das ist nur Säbelrasseln, aber es wird halt dann die Wahrscheinlichkeiten, dass dann bei diesem ganzen blöden Unsinn, der im Rumgehampel, was Ernsthaftes passieren können, erhöht sich halt, wenn man es so oft macht.
Ja, es ist nicht nur das. Man muss ja auch mal auf Taiwan gucken. Also China sagt ja, hey, Taiwan gehört zu uns. Taiwan sagt, hallo, ja. Tun wir eben nicht. Das ist ein ganz gefährliches Ding. Und so wie die Welt gerade beim Ukraine-Krieg reagiert, und das ist jetzt nicht unbedingt gerade das beste Bild, was vor allen Dingen Deutschland auch abgibt, muss man da auch ganz ehrlich sagen, ist es halt einfach so, dass China natürlich ganz genau hinschaut. So, wir geben kein gutes Bild ab. China rüstet auf wie ein Wahnsinniger tatsächlich. Also, was die nehmen, ist Militärpumpen. Es ist echt irre. Dazu kommen Militärübungen als gezielte Provokation auch Taiwan gegenüber. Es ist wirklich keine schöne Situation da aktuell. Dann haben wir halt Nordkorea, die sind ja absolut unberechenbar. Ich meine, ne, wer weiß, was Kimi morgen wieder macht. Naja, und Russland, seien wir mal ehrlich, da sitzt ein total Verrückter an der Macht und den kannst du auch nicht einschätzen. So, und das ist, da muss man aber nicht auch noch mit einem Kriegsschiff durch die Taiwanstraße tuckern.
Ja, es ist teilweise dann sehr, sehr schwer, solche Machtdemonstrationen von Provokationen zu unterscheiden. Beziehungsweise je nachdem, wie du es auslegst, kann das beides sein. Ne?
Richtig.
Und ja, es ist notwendig, dass man sich positioniert, deutlich, aber teilweise wird ja auch viel gespielt, ne? Viel ausprobiert, ja, wie weit man gehen kann.
Das ist eben der Punkt. Also schön ist es definitiv nicht, was die da alle gerade abtüdeln. Also es wirkt halt leider so, als wie soll ich sagen? Also Frieden bewahren geht anders, sagen wir es mal so rum.
Ja, diplomatische Beziehungen, Gespräche, sonstige Sachen, das ist alles möglich. Das ist, es ist nicht so, dass wir im Kalten Krieg wären. Aber irgendwie ist es gerade aus der Mode gefallen. Ich weiß auch nicht, warum.
Die Stimmung ist halt extrem aufgeheizt momentan. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Und das ist alles andere als gut. Mhm. Na, also das ist wirklich nicht gut. Und je nachdem. Also ich sage so, mich würde es nicht wundern, wenn es da auch bald eskaliert. Aber momentan haben wir noch einen anderen Krisenherd, wo es leider gerade wirklich eskaliert. Und da ist Krieg leider sehr wahrscheinlich. Hoffen wir mal, dass es in der Region wenigstens ruhig bleibt, weil so langsam reicht's. Also es kommt mir so vor, als wenn das Coronavirus bei einigen Leuten irgendwie ein bisschen was im Kopf ausgelöst hat. Ach ja.
Ja, das sind natürlich alles Brandherde, die schon längere Zeit schwelen. Die wurden jetzt halt nur verstärkt und ja, befeuert durch die Krisen der letzten 5 Jahre.
Ja. Es ist wirklich fürchterlich. Na gut, so, kommen wir doch mal zur Monatsvorschau, würde ich vorschlagen.
Oh, okay, ja, wunderbar. Dann fangen wir an mit den Veranstaltungen, denn im Oktober passiert noch einiges. Es sind natürlich wieder ein paar große dabei, aber ich nehme auch ein paar kleine mit auf, weil ich finde sie wichtig. Zum Beispiel vom 4. Oktober an fängt die Ausstellung zu Hokusai, Manga Hokusai Manga, im Japanischen Kulturinstitut in Köln statt. Das geht bis 30. November und zeigt sehr viele Skizzen. Weil Manga bedeutet nicht nur Comics, bedeutet auch Skizzen, besonders im altertümlichen Sinne, von Hokusai, einem der bekanntesten Holzschnittkünstlern aus Japan. Für Details geht bitte auf die Webseite vom Japanischen Kulturinstitut. Wir haben sie euch im Artikel verlinkt. Und dann am 6.10., da wird's in Frankfurt lustig, da ist der Japan-Tag in Frankfurt im Saal Bornheim. Da Eintritt kostet 10 Euro. Ist von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Frankfurt veranstaltet. Am 7. Oktober haben wir dann wieder Köln. Köln ist heute öfters dabei, die sind sehr fleißig diesen Monat. Die haben dann eine Filmreihe Manga auf der Kinoleinwand, also Umsetzungen von Mangas zu Realfilmen, und zwar japanische Umsetzungen, die da den ganzen Monat laufen werden bis zum 31. Oktober. Für Details könnt ihr auch wieder auf die Webseite gucken. Am 10. Oktober bis zum 13. laufen dann die deutsch-japanischen Partnerschaftstage 2024. Das wird ausgerichtet im Japanisch-Deutschen Zentrum in Berlin. Die machen das in Zusammenarbeit mit der großen Gemeinschaftswebseite animex.de, und deren Webseite haben wir euch auch verlinkt. Da, als nächstes am 12. Oktober ist die neue Comic- und Manga-Convention in Hannover. Das ist eine eintägige Messe, wo der Eintritt 7 Euro kostet und findet statt in der Brandbox in der Hessenstraße 1 in Hannover. Am 13. ist dann der erste Japan-Markt in Köln, da ist schon wieder Köln da, in der Stadthalle, da kostet der Eintritt 15 Euro. Und das ist tatsächlich Teil der Japan-Duld-Reihe. Das heißt also, die Kollegen aus Bayern sind da mit dabei bei der Veranstaltung, das auszurichten. Und als letztes haben wir natürlich den großen Brocken, die Frankfurter Buchmesse, die vom 16. Oktober bis zum 20. Oktober läuft, in der Ludwig-Erhard-Anlage 1 in Frankfurt am Main. Da müsst ihr wegen den Tickets auf jeden Fall auch auf die Webseite auf www.buchmesse.de gehen. Ich glaube, andersweitig, ich glaube, es geht auch Tagestickets direkt vor Ort, aber ich habe keine Ahnung.
Geht auch.
Ich habe keine Ahnung, wie viel immer da übrig sind. Das ist manchmal schwer zu sagen. Gut, beim Fernsehprogramm haben wir diesmal tatsächlich Pech gehabt, denn es laufen wirklich nur Wiederholungen aus dem letzten Monat. Es ist ein Graus. Es ist nichts Neues dabei. Eine einzige Sendung ist neu, und der ist am 29. Oktober auf SWR Japan, ein Jahr nach Fukushima. Dass mal so ein Rückblick ist, wie es aussah ein Jahr nach der Katastrophe, was alles getan wurde, beziehungsweise was alles verspätet angekommen ist, weil es war ja eine Sache mit sehr vielen Verzögerungen und sehr vielen Problemen, hat sich ja bis heute leider Gottes nicht so viel geändert. Dann auf Netflix läuft dieses Mal eine ganze Menge an Anime. Am 3. Oktober fängt an Blue Box, was so eine Romanze ist, so eine Teenie-Romanze. Am 3. ist auch Dan Da Dan, die Umsetzung eines Mangas, der sehr beliebt ist, mit dabei. Der ist verrückt. Da geht es um Außerirdische und Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten und eine Menge Unsinn. Am 5. Oktober kommt dann Orb on the Movements of the Earth, was ganz interessant ist. Das ist im Endeffekt so eine Art von alternativer Galileo-Geschichte. Über Astrologie und wie die sich durchsetzen müssen gegenüber der Religion, die dagegen ist. Ja. Am selben Tag fängt die Neufassung von Ramda Einhalb an. Oh, da freue ich mich drauf, ne? Das ist ein Wahnsinn, dass die alte Serie nochmal neu aufgelegt wird. Am 6. kommt dann Four Nights of the Apocalypse Staffel 2 und dann sind wir fertig mit unseren Simulcasts. Das waren jetzt alle Simulcasts, wo jede Woche eine neue Episode rauskommt. Etwas, das bei Netflix nicht unbedingt der Standard war, aber jetzt mittlerweile mehr ausprobiert wird. Was ich gut finde. Die restlichen zwei, die sind dann direkt komplett zum Abrufen. Einmal der neue Ghibli-Film, Der Junge und der Reiher. Der neueste von Hayao Miyazaki, der am 7.10. anfängt. Und am 17. kommt Gundam. Das ist diesmal ein 3D-Gundam. 3D-Animation.
Ja, meine Güte.
Gundam Requiem for Vengeance. Und sie benutzen so einen realistischeren 3D-Stil, wie du bei den 3D Resident Evil Animationsdingern gesehen hast.
Ihr sprecht auch im Anime-Podcast bestimmt noch über die kommende Simulcast-Season, oder?
Ja, ja. Selbstverständlich.
Okay, deswegen, wer halt mehr über die Animes, die kommenden Animes wissen möchte, der kann dann ja mal im Anime-Buster reinhören, der freitags erscheint bei uns.
Ja, wir haben auch da eine Monatsvorschau, die diesmal sehr lange ist.
Glaube ich.
So, wir haben noch ein paar Bücher, die ich rausgesucht habe, die ich sehr interessant fand. Einmal am 2. Oktober kommt raus von Yoshiko Ueno Müller Sake beim Prestel Verlag, das sich um so ziemlich alle Sorten von Sake, Geschmacksrichtungen und Herstellungsverfahren und etc. da kümmert. Am 10. Oktober kommt raus von Natsume Soseki, Ich der Kater. Natsume Soseki, einer der wichtigsten Literaten aus Japan, einer der wichtigsten Schriftsteller. Und Ich der Kater ist eine lustige Angelegenheit, ne? Das Irren und Wirren und die Dämlichkeit der Menschen aus der Sicht einer Katze. Sehr spaßig.
Ja. Ja. Das dürfte sehr spaßig sein.
Ja. Am 11. Oktober kommt da raus von Matsuo Basso die Haiku beim Reklamverlag. Es kamen schon sehr, sehr viele unterschiedliche Bücher raus für die Haikus von Matsuo Basso, dem großen Poeten, dem großen Meister aus Japan. Und hier haben wir halt die Reklamvariante. Und als letztes am 14. Oktober von Satoshi Yagisawa, Die Armende in der Buchhandlung Morisaki, ist eine Fortsetzung von Die Tage in der Buchhandlung Morisaki, das im April bei uns erschienen ist. Das ist wie der erste Band auch beim Inselverlag zu bekommen. ISBN-Nummern und sonstige Details sind wieder bei uns im Artikel drin.
So, und jetzt haben wir noch eine besondere Ankündigung für die Monatsvorschau, denn am 11.10. findet im Japanischen Kulturinstitut nämlich ein Vortrag statt. Und der wird nämlich abgehalten von unserer Redakteurin Alea, die habt ihr im letzten Special unseres Podcasts gehört.
Wie?
Ja, genau. Und da geht es um Märchen, schlicht und ergreifend. Japans Märchenschätze. Das Ganze ist kostenlos und ja, schaut vorbei. Können wir euch sehr ans Herz legen. Ich meine, wir wissen ja, worum es geht. Aber das ist halt ein Event, das möchten wir euch ganz, ganz stark ans Herz legen.
Ja, wunderbar. Klasse Sache.
So, dann noch ganz kurz was in eigener Sache, denn wir haben sehr viele Anfragen immer mal wieder bekommen, so, hey Leute, wie können wir euch unterstützen und so weiter. Das ist, wie gesagt, wahnsinnig lieb übrigens, aber nicht mehr nötig, denn das nur kurz zu erwähnen, wundert euch nicht. Ihr werdet wahrscheinlich ab nächster Woche mehr Werbung auf Sumika sehen, weil wir unsere Webseite jetzt ein bisschen anders bespielen werden. Und auch hier im Podcast wird sich das mit der Werbung noch ändern. Da sind wir gerade dabei. So viel zum Thema noch Ankündigungen. Und ja, tut uns leid, aber es muss leider sein. Ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, dann geht auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Klickt auf die Werbung, zwinker, zwinker. liked uns, wo ihr uns liken könnt. Habt Spaß. Ne? Tolle Woche. Genießt das Herbstwetter. Hoffentlich bleibt ihr gesund. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.